Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Zwei Worte bestimmen die Nachbesprechung des letzten MotoGP-Wochenendes in Argentinien. Thermasclash. Hashtag Thermasclash. Was das war, was das Rennen so außergewöhnlich gemacht hat am Wochenende in der MotoGP, darüber spreche ich jetzt mit meinen beiden Kollegen von motorsporttotal.com und Eurosport. Einmal mit Gerald Dierenbeck von motorsporttotal.com. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Und einmal mit Ruben Zimmermann mit von motorsporttotal.com / Eurosport. Er hat das Rennen für die Moto3 kommentiert. Hallo Ruben.
Genau, und bin jetzt erfolgreich wieder zurück aus Argentinien. Servus zusammen.
Sehr gut. Ruben, bevor wir über das MotoGP-Rennen sprechen, du hattest berichtet auf motorsporttotal.com, dass du 49 Stunden gebraucht hast, um überhaupt zur Strecke zu kommen. Was war daran so schwierig?
Tatsächlich, diese 49 Stunden, wir haben die ganze Zeit die Uhr mitlaufen lassen. Es ist ein Horrortrip im Prinzip nach Argentinien. Unsere Route war so, wir sind ja ab München abgeflogen mit der Eurosport-Crew, mit einem Großteil zumindest. Das heißt, wir sind erstmal geflogen von München nach Frankfurt. Von Frankfurt ging es dann nach Buenos Aires per Langstreckenflug. Das war auch das große Problem, denn als wir dann morgens ankamen, planmäßige Landung in Argentinien wäre eigentlich Mittwochmorgen gewesen. Das Problem ist, da war so großer Nebel, dass man einfach nicht landen konnte. Das heißt, wir sind erstmal ein paar Warteschleifen geflogen, mussten dann nochmal nachtanken zwischendurch, weil es so lange gedauert hat in Montevideo, haben also noch einen netten Abstecher nach Uruguay gemacht, haben dadurch dann, weil sich dann unsere Landung in Argentinien um 4 Stunden verzögert hat, unseren Anschlussflug verpasst, weil man in Argentinien dann nochmal einen Inlandsflug machen muss, um überhaupt zur Strecke zu kommen, sodass wir dann den Mittwoch erstmal festgehangen sind in Buenos Aires und da dann erstmal noch ein Hotelzimmer nehmen mussten für eine Nacht und dann am Donnerstag, als wir eigentlich schon längst hätten da sein sollen, erstmal dann überhaupt nach Termas geflogen sind und dann irgendwann, ich habe es schon nicht mehr im Kopf, ich glaube mittags irgendwann unser Hotelzimmer dann einchecken konnten. Also ja, da war die Rückreise dann mit knapp beziehungsweise rund 24 Stunden noch angenehm im Vergleich.
Aber wenigstens wurdest du mit einem spektakulären Wochenende entschädigt, oder?
Das stimmt allerdings. Ich hatte mich ja über mein Rennen in Anführungszeichen, also die Moto3 schon ziemlich gefreut, weil auch da schon einiges los war auf abtrocknender Strecke. Da habe ich mir schon gedacht, ja, hast du mal ein richtig geiles Rennen, aber was dann später in der MotoGP gekommen ist, hat dann natürlich anschließend nicht mehr oder haben nicht mehr so viele Leute dann über die kleinste Klasse gesprochen.
Es ist das große Gesprächsthema hier in dieser Moto3, in dieser MotoGP, Entschuldigung, der Thermasclash zwischen Marc Marquez und Valentino Rossi. Marc Marquez ist am Ende sogar noch bestraft worden mit 30 Sekunden Zeitaufschlag, ist auf Platz 18 am Ende gesetzt worden, Valentino Rossi auf Platz 19. Bevor wir über all das reden, Gerald, beschreib doch bitte mal die Szene, die zu diesen unglaublichen Diskussionen hinterher geführt hat, weil über den Sieger, Cal Crutchlow, spricht heute kaum ein Mensch noch.
Ja, angefangen hat es eigentlich schon beim Start, das ganze Chaos, das dann war. Und wie dann wirklich einmal gestartet werden sollte, ist eben beim Marquez der Motor ausgegangen. Er hat gestartet, hat umgedreht. Okay, ja, das zieht natürlich eine Strafe nach sich. Er ist dann am Anfang echt dann vorne weggezogen, hat die Führung übernommen, hat dann die Strafe bekommen, die Durchfahrtsstrafe und ist nach hinten gefallen natürlich. Das ganze Feld ist vorbei und er hat dann eine irrsinnige Aufholjagd gestartet und ist hier auf der einen Seite extrem geile Rundenzeiten gefahren, also die reine Performance von den Rundenzeiten her war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber er hat halt ziemlich brutale Manöver geliefert und ist dann ausgerechnet wieder mit Valentino zusammengeraten. Und wir kennen die Vergangenheit zwischen den beiden Fahrern. Wenn die aneinander geraten, dann ist das eine riesen Sache, ja, die ganzen Fans und alle halt noch mehr mitnimmt, als wenn jetzt ein Zarco oder Pedrosa aneinander geraten zum Beispiel. Ja. Also schon ziemlich gigantisch, ja.
Ja, und dann kam diese Kurve 13, kam es zum Überholmanöver von Marc Marquez gegenüber Valentino Rossi. Es war der Kampf um Platz 6. Ruben, aus deiner Sicht, hätte dieses Angriffsmanöver sein müssen oder hättest du gesagt, okay, den Valentino Rossi hätte wäre sowieso überholt worden von Marc Marquez, weil er gerade eben diese Rundenzeiten fuhr?
Ja, also dieses Manöver hätte im Prinzip in der Hinsicht nicht sein müssen, weil Marquez so oder so an diesem Tag, Gerhard hat es ja gerade schon gesagt, eigentlich der schnellste Mann war. Nicht nur eigentlich, er war der schnellste Mann. Er hätte dieses Rennen unter normalen Umständen, behaupte ich jetzt einfach mal, mit mehreren Sekunden vorne an der Spitze locker gewonnen. Er hätte eigentlich an jeder Stelle versuchen können, Rossi zu überholen, dass er dann in dieser Situation so innen reingeht. Es war komplett unnötig eigentlich. Ja, aber Marquez an diesem Tag, ich habe das auch am Montag schon in meiner Kolumne geschrieben, er war an diesem Tag in irgendeiner eigenen Welt unterwegs und hat glaube ich, dieses Rennen überhaupt nicht mehr, ja, nicht mehr einschätzen können. Er hat das gar nicht mehr richtig wahrgenommen, weil es war ja nicht nur die einzige Aktion. Das fing ja, wie Gerald schon gesagt hat, in der Startaufstellung schon an, als er da wie ein Wahnsinniger mit seinem Motorrad hin und her rangiert. Da haben wir auch schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was macht denn der da? Und das hat sich dann eben bis zum Ende durchgezogen, dass er an den unmöglichsten Stellen versucht hat zu überholen, wo es noch nass war, wo er auch wusste, dass es noch nass ist. Aber er hat es halt trotzdem versucht. Er hätte das alles nicht machen müssen. Er hätte dieses Rennen locker gewinnen können. Ja, und jetzt geht er am Ende mit 0 Punkten nach Hause.
Gerald, Ruben hat es gerade gesagt, die Strecke war nass. Es war das ganze Wochenende sehr wechselhaftes Wetter. Es war, zum Teil musste im Regen dann auch bei dem Qualifying gestartet werden, etc. Da muss man doch von jemandem, der schon Weltmeister gewesen ist, muss man doch mehr Coolness verlangen, als das, was Marquez da abgezogen hat, oder? Ich meine, was ihr beide gerade gesagt habt, er war der absolut schnellste Fahrer. Muss er da nicht ein bisschen Geduld haben? Ich meine, es war noch nicht so allzu spät im Rennen. Er hätte doch eigentlich auch noch ein bisschen warten können. Gerade dann auch auf so einer Strecke.
Ja, definitiv. Also er hätte sicher seine Überholmanöver mit etwas mehr Bedacht wählen müssen. Definitiv. Ja, und er hätte jeden Fahrer überholen können. Problemlos, ja. Ich meine, du musst dir mal die Performance anschauen. Der kriegt eine Durchfahrtsstrafe, ist am Ende des Feldes und fährt wieder nach vorne, holt einen Dovizioso ein, überholt einen Dovizioso, überholt einen Rossi. Die haben keine Durchfahrtsstrafe gehabt, ja. Das muss man sich mal vorstellen, was der für eine Performance hier geliefert hat, rein von der vom Rennfahren jetzt, ohne jetzt die Manöver zu nehmen, sondern rein von der Rundenzeiten-Performance. Und wie Ruhm richtig gesagt hat, ja, das war auch von den Trainings her, hat man schon gesehen, das ist sein Rennen, das er eigentlich nur verlieren kann. Und dann ist eben die Situation beim Start gewesen und er ist hinten gewesen. Und ich glaube, er hat sich dann gedacht, so, jetzt zeige ich es euch allen, ja, ich muss ja eh wieder nach vor, ich brauche Punkte. Und ich zeige jetzt allen, wie gut ich bin, wie schnell ich bin, ja, und dass ich fahrerisch jetzt momentan der Beste bin. Und hat dann einfach diese Rundenzeiten gezeigt, die einfach toll waren. Nur da hat er es dann einfach bei den Manövern übertrieben, er war da zu aggressiv, ja.
Aber wir sind uns einig, dass Marquez da hier die Hauptschuld trifft, oder? Also, dass Valentino Rossi in dieser Geschichte dann keine Schuld trifft, sondern dass Marquez einfach völlig übermotiviert reagiert hat.
Ja, also da Valentino hat bei dem Manöver nichts falsch gemacht, ja. Marquez hat sich da reingebremst, das war. Also der Valentino ist hier definitiv nicht schuld, ja.
Valentino Rossi hat hinterher der Presse sehr bemerkenswerte Interviews gegeben und wir haben es im Vorschubgespräch schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, das ist alles im Moment sehr ungefiltert, was da kommt und für uns Berichterstatter beziehungsweise für die Fans auch sehr, sehr gut. Es gab erst die Szene, dass Marquez zu Valentino Rossi in die Box wollte, er aber sofort wieder weggeschickt worden ist. Valentino Rossi hat hinterher in einem Pressegespräch gesagt, Marc Marquez zerstört den Sport. Er spricht damit unter anderem auch auf den Sepang-Clash an, Ruben. Die beiden haben eine Vorgeschichte. Dass es das jetzt dann wieder gibt, ist eine bemerkenswerte Geschichte. Wie Valentino Rossi hinterher vom Leder gezogen hat, ist auch bemerkenswert.
Ja, absolut. Und diese Vorgeschichte muss man vielleicht dazu erwähnen, dass es sich eigentlich jetzt langsam alles, hatte man zumindest das Gefühl, so ein bisschen abgekühlt hatte. Also diese Sepang-Geschichte damals, 2015 war es ja, das hing den beiden schon noch relativ lange nach. Also es gab eine sehr lange Zeit, da hat man wirklich überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen. Auf den Pressekonferenzen hat Valentino Rossi, Marc Marquez keines Blickes mehr gewürdigt. Und jetzt war es wirklich mittlerweile zumindest wieder ein Zustand, in dem sie jetzt natürlich keine Freunde waren, aber in dem sie zumindest wieder kommuniziert haben, in dem man auch mal über den Witz des anderen lachen konnte. Also wenn man die beiden dann unter anderem eben bei der PK, wo sie ja häufig zusammensitzen, so ein bisschen beobachtet, dann ja, dann hat man gemerkt, die reden zumindest wieder miteinander. Da ist ein gewisser Respekt zumindest wieder vorhanden. Und da bin ich natürlich jetzt auch sehr gespannt, ob das Ganze jetzt wieder von vorne losgeht, ob wir jetzt dann wieder eben diesen Status erreichen, wo die beiden sich keines Blickes mehr würdigen. Ich glaube, dass Valentino Rossi sehr, 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 sehr angepisst ist, auf gut Deutsch gesagt. Das war eine ganz interessante Szene, habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben am Montag, und zwar oben im Medienzentrum. Direkt daran angrenzend ist ein langer Gang und da befindet sich auch die Renndirektion, die Rennleitung. Und Valentino Rossi hat vor dem Büro der Rennleitung gewartet, unmittelbar nach dem Rennen, weil natürlich diese Szene dann auch von den Offiziellen nochmal diskutiert wurde. Und wir sind dann auch alle an Valentino Rossi vorbeigelaufen, als wir auf dem Weg waren nach unten ins Fahrerlager. Und ja, also den Blick, den er da drauf hatte, also so habe ich ihn selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war richtig sauer. Und das wird sicherlich jetzt auch so schnell nicht abkühlen.
Valentino Rossi fordert jetzt ja auch eine weitergehende Sperre für Marc Marquez, beziehungsweise eine weitergehende Strafe für Marc Marquez. Beide gehören zu den Alpha-Tieren, beziehungsweise zu den ganz Großen dieser MotoGP. Gerald, welche Chancen hat Valentino Rossi mit seiner Forderung, dass Marc Marquez eine weitere Strafe bekommen soll? Und gibt es überhaupt Untersuchungen noch über diesen Vorfall?
Also ich bin der Meinung, dass das Ganze jetzt mal abgehakt ist von Strafe oder Nichtstrafe. Ich meine, er hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen, nachher noch, die nach dem Rennen, weil das Rennen dann eben schon vorbei war, in eine 30-Sekunden-Strafe umgewandelt wurde. Damit hat die Rennleitung aus ihrer Sicht eine Strafe ausgesprochen und er hat keine WM-Punkte dadurch geholt. Ironie der Geschichte ist, dass er jetzt als 18. gewertet wurde, genau einen Platz vor Valentino Rossi. Ja. Am spannendsten finde ich, was beim nächsten Rennen am Freitag passieren wird in der Sicherheitskommission. Da setzen sich die Fahrer zusammen, da setzen sich die Rennleitung zusammen und dann wird diskutiert. Und da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ja, und das ist in der Regel hinter verschlossenen Türen. Ich meine, viele Fahrer verraten danach, worum es gegangen ist. Und wir können uns vorstellen, worüber dort diskutiert wird. Und ich finde das da mal gut, dass sich die Fahrer dann alle zusammensetzen mit den Offiziellen. Also das ist eh bei jedem Rennen, wo die Sicherheitskommission tagt. Aber ich finde es gut, dass sie sich da zusammensetzen und das mal untereinander ausdiskutieren. Ja, wo dann auch andere Fahrer ihre Meinungen darlegen können, wo die Rennleitung ihre Meinung darlegen kann. Ja, das finde ich gut und da bin ich echt wirklich gespannt, was da rauskommen wird. Ja.
Aber was kann dabei rauskommen bei so einem Gespräch unter den Fahrern? Ich meine, letzten Endes, die Fahrer müssen cool bleiben. Ist ja kein ungefährlicher Sport. Und es war ein riskantes Manöver von Marc Marquez jetzt in dieser Kurve gegen Valentino Rossi. Was kann bei sowas rauskommen?
Ja, ist schwierig zu sagen. Ja, es obliegt natürlich sehr der Rennleitung, ob sie wieder härtere Sanktionen einführt. Ja, wir erinnern uns, die Strafpunkte wurden abgeschafft, ja, seinerzeit im Nachgang von diesem Sepang-Clash damals und die Rennleitung hat gemeint, sie haben genug Möglichkeiten, Strafen auszusprechen. Es war jetzt nicht nur diese Marquez-Situation, ja, Marquez ist auch gegen Aleix Espargaró hart gefahren, Petrucci ist hart gegen Espargaró gefahren, Zarco Pedrosa war auch vielleicht nicht so ganz die sauberste Geschichte. Also das sind ja auch mehrere Sachen passiert und die eben mehrere Fahrer betreffen. Und da kann schon die Rennleitung sagen, Leute, reißt euch zusammen, ja, weil sonst gibt es Sanktionen, bis wir können auch Rennsperren irgendwann aussprechen und so weiter. Ja, also das obliegt der Rennleitung. Also da muss man abwarten, was da eben rauskommt, ja.
Ruben, Gerald hat es gerade angesprochen, Aleix Espargaró hat hinterher dann auch gesagt, Mensch, das Manöver von Petrucci, das war härter als das von Marc Marquez gegen Valentino Rossi. Wollte das so ein bisschen runterspielen? Ist das nur Solidarität unter Landsleuten oder steckt da mehr dahinter?
Ich glaube nicht, dass da mehr dahinter steckt. Also ich glaube, Aleix Espargaró, wenn man da seine Twitter-Timeline sich mal anschaut heute, das ist sehr interessant, was da alles steht. Da geht es nicht nur gegen Petrucci beziehungsweise gegen Pramac, gegen das Team, gegen Javier Simeón hat er auch noch geschossen in dem Zusammenhang. Also Das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das kommt momentan aus den Fahrern, gerade natürlich in den sozialen Medien, alles ziemlich ungefiltert raus. Also die schreiben, was sie denken, was natürlich für uns relativ positiv ist, weil ich glaube, niemand will diese blank gewaschenen PR-Statements haben, wo es dann heißt, ja, tut mir leid und bla 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 und respektvoll hier und da, keine Ahnung. Das ist ja wirklich das, was den Sport auch ausmacht, dass es halt wirklich Typen gibt, die sich auch mal trauen, den Mund aufzumachen. Und das fordern wir ja auch immer. Das wird ja auch zum Beispiel in der Formel 1 immer gefordert, weil es da eben nicht der Fall ist. Mhm. Ich glaube, dass Espargaro wirklich einfach so denkt, der ist einfach sauer über diesen Vorfall mit Petrucci, der ja auch so ein bisschen untergegangen ist. Ebenso ja wie diese Szene auch zwischen Pedrosa und Zarco ganz zu Beginn des Rennens. Also es gab ja wirklich viele von diesen harten Szenen auch im gesamten Rennen. Es war jetzt nicht nur Marquez, der so gefahren ist. Bei Marquez ist halt wirklich das Problem zum einen, dass es gegen Valentino Rossi war bei dieser Vorgeschichte und zum anderen halt, weil es bei Marquez nicht nur diese eine Aktion war, weil er halt mehrere davon im ganzen Rennen drin hatte. Und ja, wie Gerald schon sagte, das könnte dann am Freitag ein sehr, sehr interessantes Gespräch werden in der Sicherheitskommission, weil man momentan wirklich in der MotoGP den Eindruck hat, es geht ja nicht jeder gegen jeden, das wäre zu viel gesagt, aber es gibt so viele Piloten, die nach diesem Rennen in Argentinien richtig sauer sind. Also da gibt es definitiv noch einige Dinge auszudiskutieren.
Man muss ja glatt froh sein, dass das Rennen jetzt erst übernächste Woche stattfindet in Austin in Texas, der dritte Grand Prix. 22.04. 21 Uhr deutscher Zeit geht's los. Gerald, haben die Fahrer jetzt Zeit, so ein bisschen runterzukühlen? Und was erwartest du dann von einem Rennen in Austin?
Ja, also ich denke schon, dass sich jetzt übers Wochenende die Gemüter etwas beruhigen werden. Wir wissen ja, dass die meisten Fahrer gerne in der Freizeit mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs sind. Das Wetter ist jetzt dann auch schön, ja, und dann kannst du runterkommen. Valentino wird vielleicht auf seiner Ranch fahren, irgendwo in Italien wieder, und sich anderen Dingen widmen. Und die Gemüter werden sicher ein bisschen runterkommen. Nur, du kennst Rennfahrer, ja, wenn es dann heißt, erstes Training, Helm auf, Visier runter, dann ist wieder alles da, ja, und Adrenalin geladen, ja, und dann sind wir gespannt, ja. Also es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes drittes Rennwochenende werden.
22.04. geht es los.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Der Thermasclash, der hat alles überschattet, was sonst in diesem Rennen war, weil es gab ja dann noch eine sportliche Entscheidung. Und der Sieger dieses Rennens, der war so ein ganz kleines bisschen dann auch angefressen, weil ihm wurde überhaupt nicht diese Bedeutung beigemessen, beziehungsweise diese Aufmerksamkeit beigemessen. Cale Crutchlow hat das gewonnen, das Rennen, vor Johann Zarco und Alex Rins. Alles spricht über den Thermasclash, Ruben. Aber wie ist das Rennen denn sonst gelaufen? Wie konnte Cale Crutchlow am Ende das Rennen gewinnen?
Ja, das ist wirklich eigentlich gefühlt so ein Nebenthema. Also Crutchlow hat das Rennen ja nicht nur gewonnen, er führt ja jetzt vor allem auch die WM an. Aber da redet halt wirklich, wie du schon richtig sagst, eigentlich kein Mensch drüber. Ja, also wir reden über Marquez, Rossi, vielleicht dann noch über dieses Zarco-Pedrosa-Manöver, über das Chaos beim Rennstart, aber dass wir einen neuen WM-Spitzenreiter und einen Sieger Cale Crutchlow haben, dass wir einen Alex Rins haben, der zum ersten Mal auf dem Podium steht, das geht wirklich komplett unter. Ja, wir hatten an der Spitze einen super spannenden Vierkampf während des ganzen Rennens. Das waren eben die beiden schon genannten, Crutchlow, Rins, dazu noch Zarco und Jack Miller vor allem, der sich ja am Samstag mit einer irren Runde die Pole Position geholt hat und das Rennen dann auch lange anführen konnte am Sonntag, hat dann einen kleinen Fehler gemacht, dann war er raus aus dieser Gruppe, dann hat sich's entschieden zwischen Crutchlow, Zarco und Rins am Ende. Und Crutchlow hat das wirklich clever gemacht. Er hat sich die ganze Zeit in dieser Vierergruppe, als es noch eine Vierergruppe war, relativ zurückgehalten. Er hat sich das so von hinten angeschaut und dann gegen Ende des Rennens hat er dann, ja, wie man so schön sagt, in der MotoGP den Hammer fallen lassen, hat dann das Zepter an sich gerissen und hat das Ding dann am Ende relativ souverän gewonnen. Also das war von Crutchlow wirklich eine fehlerfreie Leistung. Und dass er danach dann logischerweise ein bisschen sauer ist, dass fast kein Mensch darüber spricht, das ist absolut nachvollziehbar.
Es ist ja schon ein bisschen tragisch, oder, Gerald? Cale Crutchlow, wir haben letztes Jahr häufiger über ihn gesprochen, dass er ja auch einer ist, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Jetzt ist er Ranglistenerster beziehungsweise WM-Führender, hat dieses Rennen gewonnen und kaum einer spricht über ihn. Kränkt ihn ja auch vielleicht ein bisschen.
Ja, natürlich. Ich meine, ein Grand Prix zu gewinnen, das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und in einem Fall wie Crutchlow kommt das jetzt nicht jedes zweite Wochenende vor, wie bei einem Marquez vielleicht, ja, der halt sehr, sehr viel gewinnt. Natürlich war das sich extrem aufgeregt und auch zu Recht, ja, weil er hat hier eine tolle Leistung geliefert, eben auch die anderen. Wir haben ein spannendes Rennen gehabt bis zum Schluss, ja, also wenn jetzt rein theoretisch, ja, beim Start von Marquez nichts gewesen wäre, der wäre auf und davon gefahren, der hätte vielleicht eine halbe Minute Vorsprung im Ziel gehabt und das wäre das Duell um Platz 2-3 gewesen, ja. Aber so war es spannend für uns auch bis zum Schluss, ja, und das ist eben etwas untergegangen, was natürlich schade ist, ja, aber wenn so viel Action in einem Rennen ist, ja, dann ja, es ist einfach echt eine coole Sache für uns Fans, ja.
Ja, Cal Crutchlow führt jetzt dann auch in der Gesamtwertung etwas überraschend. Wir haben ja insgesamt jetzt auch eine relativ offene Geschichte, was die WM angeht. Keiner ist bis jetzt weggezogen. Cal Crutchlow führt vor Andrea Dovizioso, der auch nicht unbedingt das beste Rennen hingelegt hat, der am Ende auf Platz 6 eingefahren ist. Wir haben Leute wie Jack Miller, ich glaube, der auf Platz 4 vorgefahren ist. Alex Rins, was Ruben eben schon gesagt hat, mit seinem ersten Podium auf Platz 3. Wir haben Tito Rabat auf Platz 7. Vignale ist einer der Etablierten auf Platz 5. Ruben, wer hat für dich besonders noch rausgestochen, natürlich neben den Fahrern auf dem Podium?
Genau, über die Top 4 haben wir ja gerade schon gesprochen. Also zum Podium will ich halt Jack Miller auf jeden Fall noch dazu nehmen als Vierter. Hat eben diesen kleinen Fehler gemacht im Rennen, aber ansonsten Top-Wochenende von ihm, gerade eben im Qualifying. Tito Rabat natürlich mit Platz 7, super stark. Auch er davor ja im Qualifying schon richtig gut. Hafiz Shirin, Platz 9, Top-10-Ergebnis für ihn, ebenfalls ein super Ergebnis für einen Rookie. Wenn ich mal so die Liste noch durchschaue, dann Nakagami auf 13, Morbidelli auf 14. Und das Interessante daran ist, all die Namen, die ich jetzt genannt habe, sind alle ins Ziel gekommen vor einem gewissen Jorge Lorenzo.
Ja.
Der ist 15. geworden. Mhm. Also da muss man natürlich dann auch drüber sprechen. Der ist am Ende mit mehr als 40 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen und hat ja diesen einen Punkt am Ende nur deshalb noch bekommen, weil eben Marquez die Strafe bekommen hat. Also ansonsten wäre Lorenzo tatsächlich komplett leer ausgegangen. Und ja, also das ist natürlich auch ein Thema, über das man sprechen muss, weil wenn du hinter sämtlichen Rookies, gut, Tom Litti ist hinter ihm ins Ziel gekommen, aber ich glaube auch nur eine Sekunde ungefähr, wenn du hinter Leuten wie Nakagami und Morbidelli ins Ziel kommst, bei allem Respekt, dann muss schon irgendwas gehörig schieflaufen. Also du hast ja gerade auch über die WM gesprochen. Lorenzo hat jetzt nach zwei Rennen einen einzigen Punkt. Also die Saison ist für ihn im Prinzip schon wieder gelaufen.
Aber was läuft da falsch bei Jorge Lorenzo, Gerald?
Ja, also ich glaube, das hat schon bei den Wintertestfahrten angefangen. Ja, zunächst in Sepang hat es ja halbwegs okay ausgesehen. Aber es ist dann nicht dieser erhoffte Schritt gekommen von ihm, von der technischen Seite, den er sich vielleicht gewünscht hat oder so. Und dann war alles verkorkst. Und ich glaube, dann hat sich das eine zum anderen weiterentwickelt. Ja, dann eben dieser Bremsdefekt beim ersten Rennen, wo er gestürzt ist. Zu dem Zeitpunkt war er auch nur rund um Platz 10. Ja, also das war jetzt nicht so, dass er da um die Führung gekämpft hätte. Ja. Und das Wochenende jetzt war auch sehr durchwachsen und vermischt. Wenn du hernimmst, ich finde, dass hier teilweise schon Ratlosigkeit herrscht. Ja, weil am Sonntag zum Warm-up wurde auf einmal wieder die Winglight-Verkleidung montiert. Ja, aber das beeinflusst wieder die Abstimmung, da musst du wieder bei der Abstimmung viel ändern, ja. Und ich fand, das war irgendwie eine Verzweiflungstat, ja, das zu machen. Ja, probieren wir es halt, weil wir haben eh nichts zu verlieren, ja. Besser ist es nicht geworden, ja. Und langsam, glaube ich, kommen auch Zweifel auf, ob Lorenzo nächstes Jahr überhaupt bei Ducati bleiben wird, ja, weil eine harmonische Beziehung mit dem Team, das wirkt nicht wirklich, ja. Auch wenn du dir die Körpersprache anschaust, wenn er in der Box ist, wenn er mit den Leuten redet, Das sieht alles nicht so nach einer super tollen Ehe aus, sagen wir mal.
Ja, also die Ehe ist tatsächlich im Moment so ein ganz kleines bisschen zerrüttet zwischen Ducati und Jorge Lorenzo, der vielleicht die größte Enttäuschung ist in den ersten zwei Rennen. Aber Ruben, wenn du jetzt nach den ersten zwei Rennen auf diese MotoGP-WM bislang guckst, also ich als normaler Beobachter, als Fan, der ich letztes Jahr erst durch Gerald und seine Berichte dann geworden bin, bin hoch begeistert, wie die ersten zwei Rennen verlaufen sind, weil sie halt unglaublich viel Action geliefert haben, weil sie unglaublich viel Gesprächsstoff geliefert haben. Wie bewertest du denn bis jetzt die ersten beiden Rennen aus sportlicher Sicht?
Aus sportlicher Sicht ist es natürlich jetzt nach diesem Argentinien-Rennen relativ schwer zu sagen, weil natürlich das kein realistisches Ergebnis war, was wir da bekommen haben. Also bei allem Respekt natürlich vor Cal Crutchlow, es war ein verdienter Sieg, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber natürlich war eigentlich Marc Marquez an diesem Wochenende der schnellste Mann. Und wenn Marquez das Ding gewonnen hätte, was er eigentlich hätte tun müssen, dann würde er jetzt die WM anführen. Und so haben wir natürlich jetzt diese super enge Situation, die uns natürlich auch richtig gut gefällt. Crutchlow führt vor Dovizioso und Zarco, ja, in der WM nach zwei Rennen. Also ich glaube, wer das vorher getippt hätte, der hätte wahrscheinlich eine Menge Geld damit gewonnen. Und ansonsten die ganzen anderen großen WM-Favoriten hatten jetzt halt mindestens ein Rennen, in dem sie so ein bisschen durchgegangen haben. Also Valentino Rossi, logischerweise jetzt Argentinien, er ist gestürzt, ja, aber auch wenn er nicht gestürzt wäre, wäre er wahrscheinlich Sechster, Siebter um den Dreh geworden. Also auch eher nicht wirklich schnell in Argentinien, ebenso Vinales, der am Ende jetzt mit Platz 5, ähnlich wie in Katar übrigens, noch Schadensbegrenzung betrieben hat. Also das ist auch interessant. Vinales hat jetzt 21 Punkte und ist damit WM-Vierter. Und das, obwohl er ja auch relativ stark in der Kritik stand, hat er wirklich eigentlich noch das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Er hat sich eben aus diesen ganzen Scharmützeln, die es gab, rausgehalten, hat seine Punkte mitgenommen, in Katar ebenso wie in Argentinien, mit den Plätzen 6 und 5. Und ist jetzt halt tatsächlich in der WM, unter anderem vor Marquez, vor Rossi, vor Lorenzo sowieso. Aber das ist das, was ich auch meinte, dass wir momentan ja nicht so ein wirklich sportlich klares Ergebnis in der WM haben. Also rein sportlich gesehen glaube ich, auch nach diesem Argentinien-Wochenende, dass Andrea Dovizioso und Marc Marquez die beiden Fahrer sind, die die größten Chancen auf den WM-Titel haben, auch wenn sie momentan nicht ganz vorne liegen.
Gerald, ist Maverick Vinales vielleicht sogar ganz froh, dass die Schlagzeilen dieses Wochenende anderen gehörten?
Ich glaube schon, ja, weil du darfst nicht vergessen, im vergangenen Jahr hat er zu dem Zeitpunkt schon 2 Siege, 50 WM-Punkte, zu den etwas über 20, die er jetzt hat. Bei ihm läuft es auch nicht wirklich rund, ja, und er hat das einzig Richtige gemacht, er hat Punkte mitgenommen, ja, weil du musst einfach so immer Punkte mitnehmen. Du siehst, wie verrückt es zugehen kann, wie offen das Feld auch ist, ja, und wie eng es teilweise zusammen liegt, weil die WM wird sich erst im Herbst entscheiden. Du musst bis zum, sagen wir, bevor die Asien-Tournee mit den 4 Überseerennen anfängt, da musst du in Schlagdistanz zur Spitze sein und dann wird sich die WM entscheiden. Ich glaube trotzdem, dass man einen kleinen Trend erkennen konnte in den ersten beiden Rennwochenenden insgesamt, nämlich, dass Honda extrem stark aufgestellt ist, ja, dass das Marquez in Katar so knapp hinter Dovizioso ist, war eher eine Überraschung, weil es eben nicht eine perfekte Honda-Strecke ist. Jetzt in Argentinien, okay, Crutchlow hat gewonnen, Marquez war extrem stark von der Performance, auch im Training schon. Pedrosa war im Training auch vorne dabei, war am Anfang des Rennens auch in der Spitzengruppe, bevor er eben am Ende der ersten Runde gestürzt ist. Er fällt jetzt leider aus mit nach einer Operation, der Handgelenksverletzung. Es ist noch nicht bestätigt, dass er beim nächsten Rennen fehlen wird, aber was man so hört, ist, dass er wahrscheinlich erst in Jerez wieder zurückkommen wird, ja. Aber insgesamt hat man gesehen, dass die drei Honda-Fahrer extrem stark sind, ja. Bei den verschiedensten Bedingungen, jetzt auf zwei verschiedenen Strecken. Und bei Yamaha war es so auf und ab. Ducati war in Katar stark, jetzt war es nicht so stark. Also Honda war eher die konstant stärkste Marke jetzt, würde ich sagen, bei den ersten beiden Rennen.
Ja, wir werden es sehen. In zwei Wochen beziehungsweise in 10 Tagen geht es dann weiter mit dem Texas Grand Prix in Austin in Texas. Und vielleicht haben sich die Gemüter dann ja wieder beruhigt und wir sprechen nur noch über Sportliches und nicht über, wie hier, den Hashtag Thermasclash, der uns alle in Atem gehalten hat und der unglaublich viele Nachrichten in den letzten Tagen dann auch gebracht hat. Lasst uns noch einen kleinen Blick auf Moto 2 und Moto 3 werfen, die hier dann natürlich auch gefahren sind und deren Schlagzeilen komplett gestohlen worden sind von den großen Jungs in der MotoGP. Mattia Pasini gewinnt vor Xavi Wertsch und Miguel Oliveira die Moto 2. Gerald, Mattia Pasini hat einen sehr guten Saisonstart in dieser Saison bekommen, ist im Moment Führender in der WM-Wertung.
Ja, absolut starke Leistung von ihm. Ja, also er knüpft da an, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat, wo er quasi seinen zweiten Karrierefrühling hatte. Und im vergangenen Jahr war es so, dass er zu Saisonbeginn viele Ausfälle hatte. Und das waren Punkte, die ihm am Ende des Jahres einfach gefehlt haben, um noch irgendwie eine Chance auf einen WM-Titel oder Platz 2 zu haben. Und jetzt ist er da und er hat gewonnen. Ja. Und auch positiv ist Xavi Wertsch, der neue Teamkollege von Marcel Schrötter im Integ-Team. Pole Position am Samstag, ja, zweiter Platz, bis zum Schluss ist er dran geblieben. Also der Spanier wird uns noch viel Freude bereiten in den nächsten Rennen, ja, bin ich mir sicher, oder vielleicht auch in den nächsten Jahren. Was ein bisschen untergegangen ist, ist KTM, ja, Miguel Oliveira, Dritter, hat am Ende dann auch ein bisschen abreißen lassen. Brad Binder ist gestürzt. Ich glaube, vom KTM-Team hat man dieses Jahr etwas mehr erwartet, dass sie wirklich ganz vorne um den Sieg kämpfen, vom ersten Rennen an. Das war in Katar nicht der Fall. Hier nicht ganz, aber zumindest dritter Platz, ja, war schon okay. Und ja, Alex Marquez, fünfter Platz, ja, ich glaube, ein bisschen unter seinen Erwartungen. Er hat zwei große Fehler gemacht. Es ist ein offenes Rennen, ja. Also es ist, ich kann dir nicht sagen, wer hier wirklich am Ende um den WM-Titel kämpfen wird. Es werden mehrere Namen kommen dafür in Frage. Und spannend bleibt es auf jeden Fall.
Marcel Schrotter auf Platz 10, kann er damit zufrieden sein, Gerald?
Ja, wenn dein Teamkollege auf der Pole steht und Zweiter wird, dann kannst du damit nicht zufrieden sein, ja, definitiv. Ja. In Katar hat er es noch geschafft, den Xavi in Griff zu halten, in Schach zu halten, aber hier war er ganz klar im Schatten von seinem Teamkollegen. Qualifying war verpatzt, ja, also von Startplatz 20, die ersten Runden von ihm waren super stark, also er hat aus einer schlechten Ausgangsposition immer noch ein sehr gutes Ergebnis herausgeholt. Nur wenn dein Teamkollege vorne mitfährt und um den Sieg kämpft, dann ist alles, was du dahinter machst, schlechter. Ja.
Ja. Das ist das Rennen der Moto2 gewesen. Und Ruben Zimmermann hat das Rennen der Moto3 kommentiert. Marco Bezzecchi hat das Rennen gewonnen. Nach seinem eher schwächeren Saisonstart, wo er nur 2 Punkte geholt hat in Katar, holt er jetzt die 25 Punkte vor Aaron Canet. Wie ist das Rennen gelaufen, Ruben?
Ja, das muss ich gleich mal so ein bisschen relativieren. Also Bezzecchi war eigentlich auch in Katar schon relativ gut unterwegs, hat uns auch da schon sehr, sehr gut gefallen, hatte dann da ein bisschen Pech im Rennen, hatte dann da einen Fehler gemacht und deswegen am Ende nur die 2 Punkte mitgenommen. Ansonsten war es aber von ihm durchgehend eigentlich ein starker Auftritt schon beim Saisonauftakt. Ja, und in Argentinien hat das dann überragend gemacht. Also er hat sich gleich nach dem Start die Führung geschnappt und ist dann im Feld wirklich vorne weggefahren. Es gab nie jemanden in diesem Rennen, der ihn irgendwie attackieren konnte. Und dann auf die Art und Weise seinen ersten Grand Prix-Sieg zu holen, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das Spannende an diesem Moto3-Rennen, das waren die Wetterbedingungen, weil das Moto3-Rennen war ja das erste Rennen des Tages. Und da war die Strecke noch relativ nass, weshalb die meisten Piloten auf Regenreifen gefahren sind. Aber jetzt gab es ein paar Piloten, die haben sich getraut, die Slicks aufzuziehen, unter anderem auch Jorge Martin, der Sieger aus Katar und WM-Führende, der hat sich damit aber so ein bisschen verzockt, vor allem, weil er sich nicht getraut hat, die Regenreifen direkt aufzuziehen. Der ist am Ende der Einführungsrunde nochmal in die Box gefahren und hat dann erst das Motorrad umgebaut und ist dann mit Slicks gefahren. Wir wissen ja, so ein Motorradumbau, der dauert seine Zeit, also das ist nicht wie bei der Formel 1, wo du mal eben in 4 Sekunden die Reifen wechseln kannst. Und so hat er dann elendig viel Zeit verloren, hatte nach den ersten 2 Runden, glaube ich, über 50 Sekunden Rückstand schon auf das Feld. Das heißt, er hätte am Ende richtig viel aufholen müssen, um das Ding noch zu gewinnen. Das hat er nicht geschafft, ist dann mit 25 Sekunden Rückstand am Ende Elfter geworden. Hat also diesen Rückstand, den er hatte, mehr als halbiert. Aber ja, er hat sich mit dieser Entscheidung natürlich komplett verpokert und hat damit dann am Ende eben auch die WM-Führung verloren. Da ist jetzt Aaron Canet auf Platz 1, der wie auch schon Katar Zweiter geworden ist. Und da reden wir dann natürlich wieder über diese Cleverness, über die wir auch in der MotoGP schon gesprochen haben, eben was Gerald angesprochen hat, dass du in jedem Rennen Punkte mitnehmen musst. Das hat Canet clever gemacht, in Katar Zweiter geworden, in Argentinien Zweiter geworden, kein Sieg zwar, aber trotzdem die WM-Führung. Und Martin hat halt einfach zu viel riskiert. Er wollte diesen Weg gehen über die Slicks, das hat sich am Ende nicht ausgezahlt, er ist nur Elfter geworden und ja, ist jetzt dann in der Verfolgerrolle. Aber klar, die große Schlagzeile dieses Rennens ist eindeutig Marco Bezzecchi. Erster Sieg für ihn und vor allem endlich mal wieder ein Sieg für KTM. Ich glaube, Honda hatte 13 oder 14 Rennen in Folge gewonnen, saisonübergreifend davor. Und das ist natürlich dann für KTM auch eine Riesenerleichterung, dass sie jetzt auch endlich mal wieder ganz oben standen.
Bezzecchi als KTM-Pilot vor 7 Hondas und dann erst mit Rodrigo die nächste KTM-Maschine. Also das war dann schon wieder mal ein Zeichen, ein Statement von Honda. Aber KTM gewinnt das Rennen. Philipp Oettl auf Platz 23, der hat keinen guten Saisonstart bislang.
Leider nicht. In Katar hat er ja noch Pech gehabt, als er von Binder abgeräumt wurde. In Argentinien ist es ihm jetzt genauso gegangen wie Martin. Er ist den gleichen Weg gegangen, nämlich am Ende der Einführungsrunde in die Box zu fahren und die Reifen zu wechseln. Bei Oettl muss man sich natürlich die Frage stellen, warum es bei ihm am Ende nicht funktioniert hat, zumindest noch in die Punkte zu fahren. Weil wenn wir uns das anschauen, Martin am Ende mit einem Rückstand von 25 Sekunden auf die Spitze und Oettl mit einem Rückstand von 1 Minute 36. Also aus irgendwelchen Gründen ist Martin am Ende dann deutlich schneller geworden und Oettl sogar noch mal langsamer. Also der hat auf den Slicks am Ende sogar noch Zeit verloren, obwohl Martin damit zwischenzeitlich 2 Sekunden schneller gefahren ist als die Jungs auf Regenreifen. Also dieses Wochenende in Argentinien für Philipp Oettl leider komplett zu vergessen. Und jetzt kann man nur hoffen, dass er das möglichst schnell rausbekommt aus seinem Kopf und dann in Austin wieder da weitermachen kann, wo er auch in Katar aufgehört hatte. Und eigentlich liegt ihm die Strecke in Austin ja auch relativ gut. Also hoffen wir mal das Beste.
Schauen wir mal. Wie gesagt, nächste Woche, Samstag, Sonntag geht es weiter dann in Austin in Texas am 8.4., nein, Entschuldigung, am 21.4., 22.4. ist das Rennen in Texas und dann werden wir hier natürlich auf meinsportradio.de wieder mit den Kollegen von motorsporttotal.com mit Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann darüber sprechen. Danke ihr zwei für eure Zusammenfassung über den Termas Clash, über MotoGP und dass kaum einer über Cal Crutchlow spricht. Danke euch beiden.
Dankeschön, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Immer wieder gerne, bis dann.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.